Lukas, hast du schon mal einen Studentenkurs verschenkt?
Tatsächlich, sogar schon mehrfach. Ich meine, ich komme ja nicht aus Heidelberg, aber wohne jetzt hier und sowohl in Heidelberg als auch in angrenzenden Städten und habe schon mehrfach Leuten das mitgebracht. Ich finde Studentenküsse ehrlich gesagt auch gar nicht irgendwie verkehrt. Die schmecken schon ganz in Ordnung. Ich habe zum Beispiel meinem ehemaligen Podcast-Kollegen Alex Matzkeit mal einen geschenkt und da liegen dann ja auch immer so Zettel bei, die erklären, was die Geschichte der Studentenküsse ist. Und das war auch ganz interessant, dass man, wenn man die kauft, gleich noch so ein Gesprächsthema mitbekommt und so ein bisschen was Historisches lernt.
Und seid ihr jetzt zusammen oder muss man das nicht an seine große Liebe verschenken?
Seine Frau hatte leider was dagegen, aber ansonsten so ins Bild auf jeden Fall.
Ja, gut. Wir gehen nicht weiter drauf ein. Lena, hast du das schon mal gemacht?
Nee, ich kannte das tatsächlich auch noch gar nicht, bevor ich den Film gesehen habe.
Ja, mir geht's genauso. Und welcher Film das ist, darüber müssen wir jetzt reden. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Lena Kosek.
Hallo, Merry Christmas.
Frohe Weihnachten an alle, die feiern. Und ja, wir sprechen mal wieder über Hallmark-Weihnachtsfilme, aber nicht über irgendeinen davon, sondern über A Heidelberg Holiday. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Frohe Weihnachten. Wir kommen kurz vor Heiligabend raus mit dieser Folge. Und zwar wollte ich, Lena, nochmal mit dir über Hallmark-Filme reden. Wir haben das ja vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht. Dann ist letztes Jahr ein Film rausgekommen namens A Heidelberg Holiday. Was übrigens interessant ist, ist jetzt schon die 2. Katz-Folge in diesem Jahr, die Heidelberg im Titel trägt. Also das ist auf jeden Fall interessant und nicht zufällig. Denn Lukas, du wohnst ja in Heidelberg und es ist ein Film rausgekommen auf dem Hallmark-Channel, in dem eine dieser typischen Hallmark Frauen jetzt nicht in die US-amerikanische oder kanadische Provinz reist, sondern nach Heidelberg in Deutschland. Deswegen dachte ich, wir haben mit Lena die große Hallmark-Expertise, wir haben mit Lukas die Heidelberg-Expertise und ich moderiere den Podcast und dann haben wir noch ein gutes. Ja.
Ich kann auf jeden
Fall
sagen,
da haben wir doch eine gute Kombination.
Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe mehrere der Drehorte schon mehrfach besucht und zwar innerhalb der letzten Tage. Also insofern lebe ich diesen Film eigentlich jeden Tag. Ich muss sagen,
es ist peinlich eigentlich, wie doll du dein Leben nach diesem Film Heidelberg Holiday. Ja. Es ist Weihnachten und du bist in Heidelberg. Das ist schon krass.
Ja, es gibt halt hier diesen kompetitiven Weihnachtsmarkt, in den ich seit Jahren versuche reinzukommen, aber es will einfach nicht so klappen. Deshalb biete ich jetzt Führungen durch die Stadt an zu den Drehorten von A Heidelberg Holiday auf den Spuren von Heidi Heidelberg.
Auf den wandeln wir jetzt auch. Ich hatte eigentlich, wir haben ja schon 2 Live-Podcasts gemacht in diesem Jahr, überlegt, das auch als Live-Podcast zu machen, zu dritt. Aber ich bin jetzt verreist im Dezember, deswegen war ich gar nicht in Berlin, deswegen konnten wir das nicht machen, sonst hätten wir das gerne machen können. Es ist nicht aufgeschoben, also wir können da gerne nochmal, oder nicht aufgehoben, wir können das gerne nochmal irgendwann Weihnachten machen, falls ich da sein sollte. Aber ja, ich dachte einfach, darüber müssen wir jetzt doch nochmal reden. Das Problem ist, ihr da draußen könnt diesen Film nicht auf legalem Wege schauen. Also ihr müsst gucken, ob ihr euch den geben wollt, nach dem, was wir jetzt hier erzählen. A Heidelberg Holiday heißt der. Ein paar von diesen Hallmark-Filmen laufen auch immer auf Super RTL. Wenn man einen gesehen hat, hat man alle gesehen. Also ihr könnt auch einen anderen Hallmark-Film gucken und dann reden wir jetzt über diesen hier und ihr werdet euch vorstellen können, ungefähr wie das ist. Aber so viel sei dazu gesagt. Lena, kannst du uns noch mal kurz reinholen in diese Thematik? Was ist das überhaupt? Hallmark, Weihnachtsfilme? Und warum kennst du dich damit eigentlich so gut aus?
Ja, also Hallmark kommt quasi aus Amerika. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt diesen sehr großen Channel, den Hallmark Channel, der inzwischen sich auch in so 3 Unterchannel untergliedert. Also es gibt auch noch Hallmarks Movies und Mysteries. Und die zeigen immer von eigentlich Thanksgiving an, also von Mitte Oktober an, zeigen die Weihnachtsfilme jedes Wochenende. Die prämieren jedes Wochenende 3 neue Filme. Also Freitag, Samstag, Sonntags gibt es immer neue Hallmark-Filme. Das heißt, wir haben bis Weihnachten über 40 neue Filme. Und die werden alle immer in dem Jahr produziert. Und es gibt aber quasi einen sehr, sehr großen Weihnachtsfilmmarkt. Das heißt, es ist nicht nur der Hallmark-Channel, es gibt auch den Lifetime-Channel. Selbst CBS produziert Weihnachtsfilme. Es gibt noch den Sender Great American Family, der sich vor ein paar Jahren gegründet hat, die so ein bisschen konservativer sind. Das heißt, es gibt einen riesigen Markt für Weihnachtsfilme. Und diese Hallmark-Filme gibt es, also Hallmark macht das jedes Jahr, dass es dann immer auch einen Film gibt, der eben nicht in Amerika spielt. Und letztes Jahr hatten wir eben das Vergnügen, dass es einen deutschen Film gab, also A Heidelberg Holiday. Es gab aber auch schon Christmas in Vienna oder My Norwegian Holiday. Also die machen das immer einmal in dieser Weihnachtsfilmspanne, dass zumindest ein Film im Ausland spielt. Genauso wie es aber zum Beispiel auch jedes Jahr einen Film mit royalem Bezug gibt. Also so eine Art Prinzessinnenfilm.
Also das sind dann wie so Subgenres schon quasi. Es gibt den einen und diesen anderen und da ist jetzt quasi, waren wir nur dran mit einem deutschen Hallmark-Film.
Genau, irgendwie haben sie sich gedacht, Heidelberg bietet sich an.
Es gibt ja auf jeden Fall, glaube ich, mittlerweile fast so eine modulare Logik, oder? Man kann da so alles so ein bisschen dran stecken. Ich habe mich auch gewundert, dass wir keinen von den Hallmark-Weihnachts-Zeitreisefilmen schauen, weil Christian ja diese Faszination mit Zeitreise-Romcoms hat und zum Beispiel A Biltmore Christmas und Next Stop Christmas haben auf jeden Fall diese Elemente und in einem spielt dann sogar Christopher Lloyd aus Zurück in die Zukunft mit. Also man hat ja auch irgendwie hier so ein bisschen so eine Poverty-Row-Logik, dass man auch oft so etwas abgehalfterte Stars nochmal ins Rampenlicht bringt mit diesem Hallmark-Film. Das finde ich an denen auch interessant, dass die auch so ein Abbild oder so eine Nebengasse von Hollywood sind für die, die etwas weniger populär sind mittlerweile.
Ja, total. Die setzen jetzt nicht nur mit dem Film Inhalt auf Nostalgie, sondern eben auch zum Beispiel auch mit Schauspielenden. Also wir haben super, super viele ehemalige Serienschauspielende aus, keine Ahnung, den Anfang der 2000er oder sowas, so Leute, mit denen wir vielleicht aufgewachsen sind, deren Serien, die finden wir jetzt in diesen Hallmark-Filmen.
Ich habe gesehen, es gibt welche mit Meghan Markle und Danny Glover und James Brolin und Julia Stiles und selbst unser aller Lieblingsstar Zachary Levi, der sich ja nur beliebt macht mit allem, was er tut, war schon in Hallmark-Filmen. Also da ist wirklich für jeden Geschmack was geboten.
Ja, das ist richtig witzig eigentlich, was es da alles gibt und wie man auch, ich meine, 40 Filme davon im Jahr rausbringen kann. Dena, gab es irgendwelche neuen Trends oder so? Du hast jetzt, wir sind ja jetzt ziemlich veraltet, indem wir einen Film von 2023 besprechen, aber gab es irgendwas Neues?
Also das, was man auf jeden Fall erkennen kann bei Hallmark, ist, dass sie schon versuchen, mit der Zeit zu gehen. Ja, ich habe es gerade gesagt, es gibt auch Great American Family, die sehr viel konservativer sind. Ne? Das sind sehr weiße Filme, wenig Diversität einfach drin und Hallmark versucht inzwischen schon auch sehr auf Diversität zu setzen. Es gibt die ersten Filme, die auch homosexuelle Paare im Fokus hatten, also wo dann wirklich das Hauptpaar eben eine homosexuelle Liebesgeschichte erzählt wurde. Genau, das heißt, sie versuchen weg von diesem Konservativen zu gehen, sich davon ein bisschen abzugrenzen. Ob es jetzt Trends gibt, jetzt handlungstechnisch eigentlich nicht, da sind sie schon immer noch sehr ähnlich. Aber wir sehen natürlich, es gibt auch mal Zeitreise mit drin. Sie versuchen schon so ein bisschen was zu bringen. Ich habe letztens einen Film mit einer Geisterstory gesehen. Ja, also da konnte nur die Protagonistin den Geist im Haus sehen, der aber nicht männlich, sondern weiblich war. Und dann gab es eben die Liebesgeschichte im echten Leben von ihr. Aber sie hat dann eben geholfen, diesen Geist zu befreien aus dem Haus, wo er gefangen war.
Ich finde das insofern auch interessant, dass diese Diversität vorher auf einer Ebene der Produktion stattgefunden hat. Ich habe ein ganz interessantes Interview gehört mit dem Hallmark-Regisseur Sam Irwin, der war früher mal der Assistent von Brian De Palma, hat dann für Full Moon viel gedreht und dann unter anderem eben auch denselben Film zweimal gedreht, einmal für das Here-Network, so ein LGBTQ-freundliches Network und dann eben für Hallmark und einmal war dann zum Beispiel die Eltern einer Figur ein Paar aus zwei Männern und einmal aus Mann und Frau und sie haben einfach dieselbe Szene zweimal gedreht und dann nach dem Shot halt einfach die Person ausgetauscht und das finde ich ganz schön. Man sieht halt einfach nach einer Phase von Konsolidierung ist jetzt Hallmark total dabei auszuweiten, ist mein Eindruck. Also ich habe in Vorbereitung auch den ersten Hanukkah-Film oder den ersten Hanukkah-Film von ihnen gesehen und man merkt auf jeden Fall, dass sich diese Logik des Ganzen relativ leicht übertragen lässt. Also Hanukkah on the Rocks funktioniert im Endeffekt nicht dramatisch anders, nur dass eben so ein paar kulturelle Signifikanten so ausgetauscht werden und man dann ganz oft Babi irgendwie sagt und halt so die so jüdische Idiome halt irgendwie einpflegt. Also ich finde interessant, wie flexibel dieses doch eher starre Korsett ist. Das ist, glaube ich, etwas, das es mit den meisten Genrefilmen verbindet. Im Horrorfilm hast du ja auch ganz oft so ganz klare Variationen desselben Themas und kannst es dann aufbrechen durch neue Schauplätze, aber eben auch zum Beispiel durch einen anderen kulturellen Kontext.
Ja, was würdest du denn sagen, Lena, sind denn die Sachen, die sich dann doch unterscheiden oder bei denen du denkst, aha, wenn du so einen Film siehst, weil irgendwas muss ja dran sein, dass du dir so viele anschauen kannst, dann achtet man ja wirklich so auf die Feinheiten normalerweise, oder?
Ja, ich finde das ganz unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel bei Heidelberg Holiday, finde ich, haben wir überraschend viel unterschwellig die Thematik des Glaubens. Und das wird uns hier in dem Film ganz, ganz viel durch Lichtsetzung irgendwie eingebräucht. Also ich hatte das Gefühl, dass das Licht unglaublich viel erzählt in diesem Film. Aber es gibt dann eben auch andere Filme, die dann so Familiengeschichten erzählen, die sich dann vielleicht doch mal unterscheiden von dem anderen oder wo dann doch mal ein Konflikt ein bisschen interessanter ist. Ja, es gab vor ein paar Jahren einen Film A Marple Valley Christmas, über den wir damals auch gesprochen hatten, wo es nach 14 Minuten den ersten Kuss gab. Ja, völlig abstrus eigentlich im Hallmark-Universum. Ja. So, da wird sich meistens erst am Ende geküsst. So, also das sind so die kleinen Feinheiten, die dann so einen Film dann doch auch irgendwie zu was Besonderem machen. Aber man muss natürlich auch sagen, viele Filme ähneln sich extrem. Bei vielen Filmen bin ich manchmal verwundert, dass ich sie gesehen habe, weil ich einfach gar keine Erinnerung mehr daran habe.
Ich hätte eine Definitionsfrage. Ist alles, was in dieser Zeit so fernsehproduktionsmäßig rauskommt, für dich ein Hallmark-Christmas-Movie? Ist das ein eigenes Genre oder ist das ein Markenname? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Netflix-Versuche in diesem Markt Fuß zu fassen nehmen und sowas, was in diesem Jahr, glaube ich, irgendwie ein bisschen besprochen worden ist, weil es irgendwie so griffig ist, sowas wie Hot Frosty, den ich auch im Vorfeld gesehen habe, über den wiederbelebten Schneemann, in den sich dann die Hauptfigur verlebt. Zählt das für dich als Hallmark-Christmas-Movie oder ist das irgendwie eine andere Kategorie für dich?
Ich finde, es reicht daran, aber so richtig Hallmark finde ich das nicht. Also man muss dazu sagen, es hat sich einfach als Markenname etabliert und auch zum Beispiel, ich habe ja gesagt, es gibt diese anderen Sender, Lifetime Channel etc., auch die Filme, unter denen werden oftmals so unter Hallmark-Filmen gegliedert einfach so. Es hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass diese Filme so bezeichnet werden. Bei Netflix finde ich es immer noch so ein bisschen, die setzen mehr auf den Comedy-Aspekt, finde ich. Also in den Filmen ist meistens, gibt es noch irgendwelche unangenehmen Wendungen. Passieren unangenehme Sachen. Es gibt irgendwelche Fauxpas von den Protagonisten. Wir schämen uns quasi fast schon selber und das ist cringe für uns so. Das ist bei Hallmark auch mal, aber ich habe das Gefühl, Netflix setzt mehr auf den Comedy-Aspekt. Netflix setzt dieses Jahr irgendwie auch sehr viel auf nackte Männeroberkörper. Das gibt's bei Hallmark eher nicht.
Die gab's auf jeden Fall in Hot Frosty mehr als genug, das stimmt.
Ja, und in Merry Gentleman war ja auch noch so ein Netflix-Weihnachtsfilm, der dieses Jahr rausgekommen ist. Da gab's auch sehr viele nackte Oberkörper.
Lindsay Lohan hatte schon ihren zweiten, oder? Also es scheint auch eine Reihe zu werden.
Genau. Also Netflix hat da auch erkannt, dass was Hallmark macht, die ja immer wieder die gleichen Schauspielenden nehmen und dann halt auch wirklich so, ja, es gibt also wirklich Hallmark-Stars, ja, also Leute, die immer und immer wieder Filme für die machen über Jahre hinweg. Und auch Netflix hat erkannt, dass das gut ankommt, wenn man immer wieder dieselben Schauspielenden benutzt. Und deswegen ist Lindsay Lohan jetzt fängt an, vielleicht Netflix Weihnachtsprinzessin zu werden.
Und wie siehst du den deutschen Weihnachtsfilm? Weil das ist ja jetzt was, an dessen Intersektion wir uns befinden mit A Heidelberg Holiday. Weil ich hatte damals auch für unsere Hallmark-Filme dann auch so einen ganz random ZDF-Weihnachtsfilm geguckt. Und der hatte eigentlich auch diese Zutaten. Es war auch eine Frau, die irgendwo mitten im Leben steht, die dann aber in so einen kleineren Ort kommt und dann da jemanden trifft, der da so sehr eingebettet ist und in dieser Community aufgeht. Und dann verliebt man sich und so weiter und so fort. Und dann wird sie auch noch quasi die Mutter seines Kindes und so. Ist das was anderes, was die da machen, oder bist du da nicht so drin?
Ja, bei den deutschen Filmen bin ich gar nicht so drin. Es gibt so ein paar, und natürlich, wenn man an Hallmark denkt, ich weiß nicht, dann hat man immer so dieses Rosamunde-Pilcher-Klischee zum Beispiel im Kopf. Aber da kann ich gar nicht so viel sagen, wie sehr sich die ähneln. Aber es ist natürlich das, was Lukas meinte, ne? Die sind schon sehr bausteinhaft. So. Und ich glaube, diese Bausteine, die hat man hier quasi auch schon erkannt, nur haben wir hier natürlich nicht so das breite Publikum, wo es dann wo diese Filme dann einfach ankommen.
Ich fand auf jeden Fall interessant, was du gesagt hast in Bezug auf Religiosität und die Beziehung zu the faith-based Movies. In den USA hast du ja da relativ klare Stars und so Leute wie Kevin Sorbo oder Kirk Cameron oder so. Und ich finde, rein ästhetisch ist da auf jeden Fall so eine gewisse Parallele. Aber wahrscheinlich auch, weil der größte ästhetische Bezugspunkt immer Sitcoms sind, oder so allgemein so Soap-Operas oder sowas. Mir scheint so eine Grundlage hier schon so eine gewisse Fernsehästhetik zu sein. Ich erinnere mich, dass Matt Soller-Seitz, der Filmkritiker, irgendwann mal definiert hat, der Unterschied zwischen Fernsehen und Kamera, zwischen Fernsehen und Kino ist eigentlich, wie sich die Kamera bewegt. Und was mir auf jeden Fall sofort aufgefallen ist, ist, wie statisch und unbewegt diese Filme vor allen Dingen sind, oder? Also ich habe das Gefühl, die Soap-Opera-Logik ist schon sehr groß und das ist vielleicht auch das, wo es so ästhetische Schnittpunkte mit diesen sehr günstig und simpel produzierten Faith-based Movies in den USA hat.
Ja, Kamerabewegungen haben wir eigentlich meistens immer nur bei so Establishing-Shots, ne? Also so ganz am Anfang von Filmen, wir lernen die Orte kennen, dann fliegt irgendwie eine Drohne über irgendein Wald oder wie auch immer, ne? Also da findet so Kamerabewegung statt. Ansonsten hast du recht, ist das sehr, sehr statisch. Und was wir halt ganz viel haben, sind so Schwarzblenden, ne? Wo man dann weiß, ah ja, hier kommt jetzt eigentlich die Werbepause. Ja. Das haben wir unheimlich oft in diesen Filmen oder so dieses ja, hier wird noch mal wieder was wiederholt, weil vorher war die Schwarzblende irgendwie und man weiß, ja, Werbung war da, jetzt muss aber noch mal, die Leute müssen alle noch mal wieder abgeholt werden. Wo waren wir überhaupt? Also es gibt viel Wiederholung, aber ja, auch sehr wenig Bewegung.
Die haben auch oft so ein System von inneren Wiederholungen. Also wenn wir jetzt gleich über Heidelberg Holiday im Besonderen reden, das gliedert sich ja total mit, okay, jetzt sitzt man noch mal mit der Familie zusammen, jetzt sind wir noch mal bei der Deutschen Post in der Schlange und lassen uns ausrufen. Ich habe das Gefühl, das ist auch, was ich mit der modularen Logik meine, noch mal auf so einer Ebene von Struktur. Du hast so bestimmte Szenen und kannst theoretisch jede von denen durch die andere ersetzen. Und in der Wiederholung ist das auch eine Möglichkeit für jeden beliebigen Zuschauer eigentlich noch mal reinzukommen. Also so wie früher vielleicht Filme wirklich so durchgelaufen sind und am Ende nochmal von vorne angefangen haben, in so einem Grindhouse-Kontext oder sowas, sind diese Filme auch, glaube ich, innerlich total so aufgebaut, dass man so bestimmte Teile auch tauschen könnte und die Dramaturgie baut selten so aufeinander auf, sondern es gibt eher so ein vor sich hin existieren, am Ende dann halt einen kurzen Punkt mit Drama und ansonsten meandern die sehr stark, oder? Also ich habe das Gefühl, das sind jetzt nicht Filme von so besonders radikalen Vorwärtsbewegungen, sondern sind vor allen Dingen Orte, an denen man Zeit verbringen kann, beziehungsweise halt eben so visuelles Hintergrundrauschen. Also diese Bildschirmschoner-Logik, finde ich, merkt man bei diesen Filmen schon sehr oft.
Ja, absolut. Also das ist auch so, ne? Also wir sehen natürlich viele Handlungen, keine Ahnung, Weihnachtsbaum schlagen gehen, Kakao trinken, aber eigentlich passiert in diesen Handlungen sehr, sehr wenig, sondern es gibt dann vielleicht mal noch einen kleinen Konflikt, aber ja, wie du sagst, passiert der dann meistens eher Richtung Ende und wird dann auch relativ schnell aufgelöst. Wenn man anständig kommunizieren würde, würde er vielleicht sehr viel schneller nochmal aufgelöst werden, aber er nimmt trotzdem eigentlich gar nicht so viel Raum ein. Und dann, wir haben auch viele Momente, die könnte man auch theoretisch mit anderen Filmen austauschen, ja, also wie ich meinte, Kakao trinken, irgendwie in jedem von diesen Filmen wird irgendwann Kakao getrunken, das heißt, es sind so Bilder, die immer und immer wieder kommen und ja, die aber uns halt auch einfach zeigen, ah ja, hier Hallmark-Film, da sind wir wieder dabei.
Ja, man hat irgendwie fast manchmal das Gefühl, das ist wie so ein Hypergenre, in dem es nicht mal wie beim Horror jetzt, finde ich, ist, dass man immerhin vom Jumpscare oder vom Kill oder sowas geschockt wird, sondern man weiß ja genau, was man kriegt und trotzdem ist es irgendwie so spaßig, es trotzdem nochmal zu sehen. Also man weiß schon, die treffen sich jetzt, die werden sich dann später küssen. So ist es ganz klar, wer ist der Love Interest, wer kommt zusammen. Ne, so völlig klar, was passiert. Und trotzdem fragt man sich immer, schafft der Film es, mich so einzuwickeln in so eine wohlige, romantische Weihnachtsdecke, obwohl ich das alles so unfassbar klischiert irgendwie finde. Wir können das ja jetzt mal an diesem Film besprechen. Wir haben gerade, ich bin im Hotel, ich habe schlechtes Internet, sehr schlechte Verbindung. Ich weiß nicht, ob ihr mich gut hören könnt gleich. Ich fasse es ganz, ganz kurz zusammen. Es geht natürlich in diesem Film um Heidi Heidelberg, die in den USA sitzt und Weihnachtskugeln designt und schon immer, immer, immer auf den großen Weihnachtsmarkt nach Heidelberg möchte, auf den man aber nicht so leicht draufkommt. Sie bewirbt sich jedes Jahr, sie kriegt immer Absagen, aber es gibt einen Nachrückerplatz und dann fährt sie nach Heidelberg. Und ihre Oma, die war da auch schon mal früher und hat auch Kunst gemacht, daher hat sie ihre künstlerische Ader. Wir sehen diese Weihnachtskugeln, die absurd hässlich sind.
Unfassbar.
Erstaunlich hässlich,
was man da sieht.
Und später sieht man sogar auch noch so ein Bild von ihrer Oma und sowas und dann ist, da hast du deine künstlerische Ader her und so. Man denkt sich, ja, kein Wunder, weil dieses Bild ist auch wahnsinnig hässlich, was man da sieht. Auf jeden Fall ist sie dann in Heidelberg, aber sie musste mit einem ganz billigen Versandunternehmen ihre ganzen Kugeln dahin schicken. Deswegen werden die nicht geliefert. Deswegen hat sie immer nur so Props, die sie ausstellen kann. Und deswegen ist der große Spannungsbogen in diesem Film, werden diese Kugeln irgendwann noch geliefert werden, damit die ganzen Leute, die jetzt schon Vorbestellungen gemacht haben, diese Kugeln noch bekommen. Und sie ist dann mit einer auch entfernt bekannten Familie wo dann der Sohn dieser Familie, der ist Tischler und baut Möbel und die beiden verlieben sich dann so ein bisschen ineinander. Und das Erste, was mich ein bisschen positiv überrascht hat, ist, dass das scheinbar alles deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen sind. Mhm. Also der Film versucht wirklich so eine Deutsch-US-Culture-Clash-Komödie zu machen und so, ich sag mal, überraschungsbefreit, wie das ist, so real in Teilen ist es dann doch schon so ein bisschen. Also wie sich so die Deutschen verhalten, warum Heidi das nicht so richtig checkt auf dem Weihnachtsmarkt und so weiter und so fort. Also ich kann da so ein paar Pluspunkte auf jeden Fall schon geben. Aber genau, die kommen dann natürlich dann zusammen. Und es geht ein bisschen um amerikanische Bräuche und um deutsche Bräuche und so weiter und so fort. Ich lasse mal die Heidelberger Meinung hier hören. Lukas, was hältst du von A Heidelberg Holiday?
Ich finde, dieser deutsche Aspekt ist schon ganz gut getroffen von dir. Das Ganze wurde produziert von Gigantenfilm. Und wenn man auf deren Seite geht, findet man verschiedene Abschnitte. Zum einen Kino, da sind dann so Filme wie Rickerl und Der Fuchs. Oder TV, dann sind da so Filme wie Sommer auf Rädern. Und dann haben sie noch einen Punkt Service. Und da finden wir dann A Heidelberg Holiday. Und das ist definitiv auch ein Service-Film. Ein Film, der ein Angebot macht. Und ich finde, der hat einen super Einstieg. Denn es sind ja tatsächlich diese von ihr gerahmten Absagen. Und wenn man die anhält, dann sieht man da auf Deutsch, ja, wir freuen uns, ihnen einen Stand anbieten zu können. Und sie hat eigentlich schon eine Zusage bekommen. Und da dachte ich schon, okay, vielleicht wird das hier tatsächlich unterhaltsam. Gerade auch nicht nur, weil das eine Culture-Clash-Komödie ist. Also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, ganz viele Witze über Deutschland, über deutsche Mentalität, aber auch so Wortspiele mit Wörtern zwischen den Sprachen. Also zum Beispiel sagt die Oma einmal zu Heidi Heidelberg, ich bin stolz auf dich, und sie versteht, du hast Holz für mich, und sagt es so auf Englisch. Und solche unglaublichen Ulk-Momente, richtige Banger einfach, werden hier einfach Moment für Moment rausgeschossen. Ich finde das interessant, dass vorhin gesagt wurde, es sind Filme, die sehen religiös aus. Weil was ich zuerst dachte, das sieht alles aus wie ein langer Werbespot. Gerade diese Innenräume, die nicht in Heidelberg gedreht wurden, sondern irgendwo in Osteuropa. Ich habe irgendwie Aufnahmen von da, von den Leuten, die das irgendwie über Insta gepostet haben, gesehen. Ich glaube, in Belgrad haben sie auch gedreht. Die sind so seltsam beleuchtet. Die haben dieses moderne, diffuse Licht, das immer aussieht, als würde es irgendwo brennen, als würde Rauch in der Luft stehen. Und alle sprechen auch so, als müssten sie gerade Teleshopping-Probleme lösen. Also als gäbe es ein Produkt, das, was ihr Problem ist, gleich auflöst. Zum Beispiel wird da gesagt, most of these carvings are rough. It will take forever to finish them. Und ich finde, das klingt so, als müsste man jetzt irgendwie den Kava 3000 kaufen, der das Ganze auflöst. Und das hatte ich irgendwie die ganze Zeit, dieses Gefühl von, die Welt ist ein Werbespot geworden. Oder, wenn wir das weiterführen, das ist ja auch eine Art Werbung, sie ist touristisch geworden, denn Heidelberg wird ja nun auch als relativ schöner Ort eingefangen. Und man muss auch sagen, so Orte wie die Alte Brücke oder so, oder man geht zur Schokolaterie Knösel, die es ja wirklich gibt, das sieht schon alles ganz nett aus. Dieser Weihnachtsmarkt ist natürlich nicht super kompetitiv, sondern genauso Quatsch wie die meisten Weihnachtsmärkte. Also auch hier gibt's Dropshipping-Müll und man kann sich nochmal eine Dubai-Schokolade für 13,99 reinballern oder sowas. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Allein dieser Satz, the very competitive German Christmas Market, hat mich irgendwie sehr amüsiert. Aber ja, insgesamt muss ich sagen, ich hätte mir mehr von so krassen Brüchen, krassen Irritationen, also von mehr so Scheitern gewünscht. Es ist schon in weiten Teilen ein halbwegs kompetent gemachter Film irgendwie, aber einer, der dann halt wenig Überraschendes und Aufregendes zulässt. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich hätte mir einen schrottigeren Hallmark-Film gewünscht.
Lena, was sagst du dazu?
Ja, also zum Thema schrottiger Hallmark-Film, das stimmt schon, ne? Also der sieht schon sehr geleckt aus irgendwie. Und Er hat mich aber schon irgendwie bekommen. Gleichzeitig habe ich aber zwischendurch auch gedacht, ist schon auch ganz schön langweilig. So, also ich habe auch zwischendurch gedacht, ah, hier hätte man irgendwie noch vielleicht sogar mehr Konflikt reinbringen können. Also ich fand es mal ganz nett, dass wir mal einen Film haben, wo es wirklich um den Konflikt von außen geht, also wo sie keinen Einfluss drauf hat, ja, also diese Pakete, die einfach nicht ankommen. Ich meine, natürlich muss man sagen, es war jetzt als Geschäftsfrau vielleicht nicht so schlau, den günstigsten Paketversender da zu nehmen als das teurere, wenn man doch seine Produkte verkaufen möchte. Aber es war halt eben ein Konflikt von außen, der eben nicht in dieser Beziehung lag, die sich ja da entwickelt. Das fand ich ganz angenehm an dem Film. Und ja, er hat einen so ein bisschen eingehüllt. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich meine, ich war tatsächlich auch noch nicht in Heidelberg. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich habe Heidelberg super gut kennengelernt. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass das der krasseste Weihnachtsmarkt überhaupt ist. Also ich habe nicht verstanden, warum genau der Weihnachtsmarkt es ist, zu dem sie muss, obwohl natürlich sie heißt Heidi Heidelberg und ihre Vorfahren kommen daher.
Ja.
Ja.
Nominativer Determinismus, oder?
Ja, die haben das Schloss mit aufgebaut. Ja, stimmt, das wird dann oft gesagt. Ne? Sie hat dann noch solche, ja, so Wurzeln in Heidelberg selbst. Ne? Und deswegen muss sie dahin. Also, das ist auch schon so eine Schicksalsgeschichte hier. Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Katz nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal jäh aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/katz. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3, 3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Katz Discord Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/katz. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ich wollte nur sagen, allgemein Heimat spielt halt einfach irgendwie eine große Rolle, dieses Heimatgefühl und aber auch das, was genau, was haben die Vorfahren gemacht, wie fühlt man sich verbunden? Na, also sie versucht ja auch immer wieder Deutsch zu sprechen, am Anfang noch wesentlich schlechter als dann zum Ende des Films. Aber ja, genau, also dieser ganze Heimataspekt, also ihre Großmutter gibt ja auch eine Liste an die Hand mit Dingen, die sie machen soll und dann versucht sie das eben zu entdecken und damit quasi ihren Wurzeln näher zu kommen.
Ja, das scheint allgemein so ein bisschen so ein Thema zu sein von Hallmark-Filmen oder die eigene Ahnenlinie weiterverfolgen. Das ist sicher auch so diese nostalgische Dimension, sich verbunden fühlen mit den eigenen Vorvätern. Also, dass das hier jetzt nicht nur zu Oma, sondern auch noch zu Urgroßmutter reicht und das dann jeweils auch sich in Objekten manifestiert, finde ich ja tatsächlich irgendwie schon auch ein bisschen faszinierend. Vor allen Dingen, weil, wenn man das bei Christian schon ganz richtig gehört hat, diese Objekte alle so furchtbar hässlich sind und man sich die ganze Zeit denkt so, okay, was genau ist denn hier eigentlich transportiert worden? Also normalerweise will man ja für Traditionalismus auch irgendwie schöne Argumente geboten bekommen und Heidelberg als tendenziell eher konservative Stadt irgendwie historisch gesehen sehr gut erhalten wird im Zweiten Weltkrieg mit einer Altstadt, die ja hier auch vor allem der alte Drehort ist. Also man ist ja jetzt definitiv nicht auf die Emmerichsgrundpassage gefahren und hat noch ein paar Graffitis gefilmt oder sowas, sondern man will hier ja auch dieses Erhaltene in der Stadt so in im Endeffekt so eingefrorene so ein bisschen bewahren. Also ich finde, Heidelberg sieht immer so ein bisschen aus wie so Frozen in Amber, so als würde man da irgendwie so ein Dinosaurierobjekt, so ein Artefakt finden. Und ich finde, das bilden sie hier schon ganz gut ab, so dieses Grußkartenartige halt. Das ist ja auch etwas, das die Stadt selber in weiten Teilen irgendwie bewahren will. So dieses Gefühl, hier ist primär ein Ort für Touristen, aber leben soll da am besten keiner, schon gar nicht diese ganzen so nervigen Studenten, höchstens wenn die halt das über die Eltern finanziert bekommen. Und Und ich finde, dass das hier das so verknappt auf die Sehenswürdigkeiten, also Schloss und großes Fass und der Knösel und dann noch ein Ort, der als Poststation markiert wird, obwohl es eigentlich das Deutsch-Amerikanische Institut ist, an dem sie gedreht haben irgendwie. das finde ich irgendwie, ja, also diese Umfunktionierung von Orten finde ich immer ganz spannend. So, man hat das ja so selten in Heidelberg. Ich glaube, Leute, die aus Los Angeles oder New York kommen, haben ja dauernd Filme, die an Orten spielen, die sie kennen. Und ich habe halt wirklich immer nur Morris from America, Anatomie und Hotel Heidelberg, und jetzt ist das dazugekommen, und das ist schon irgendwie ganz schön, so das abzugleichen. Auch so Sachen, so zwischen Shots sind sie dann so ungefähr 45 Minuten gelaufen, aber ihre Maronen sind angeblich noch warm. Das möchte ich gern sehen, wie das funktioniert. Das ist ja, glaube ich, wirklich, man bekommt noch stärker so ein Gefühl für nicht nur Architektur, sondern vor allem so für die Topografie einer Stadt, wenn man so einen Film nochmal anguckt und sich fragt, so wie wird das Ganze so zusammengesetzt halt. Und da merkt man halt, natürlich weiß man das als Filmkenner ja irgendwie schon so, okay, man springt oft auch relativ großzügig, aber hier ist ja wirklich dann auch oft irgendwie wirklich so ein strammer Fußmarsch zwischen den Szenen, die sie im selben Gespräch noch verbinden irgendwie. Aber zumindest das muss ich als wirklich konkrete lokale Gepflogenheit betonen, also diese Maroni, die da verkauft werden, da findet man wirklich in der Altstadt überall Stände, und das auch schon wirklich seit Jahren. Also wer so Esskastanien möchte, der wird in Heidelberg definitiv glücklich. Und dass das eine Stadt ist, die so vage was Weihnachtliches hat, verstehe ich schon ganz gut.
Ja, das stimmt. Irgendwann sagt er doch, it's only 2 kilometers. Und sie sagt, I don't know how far that is. Und deswegen ja wahrscheinlich ganz gut, weil es war dann doch weiter die Abstände. Ich will kurz erstmal diesen deutschen Love Interest loben, weil das ganz sehr gut geschrieben ist, finde ich, wie der Englisch spielt. Ich weiß nicht, ob es auch gefreestylt ist oder sowas, aber es gibt so einen YouTuber, Andong heißt der, My Name is Andong, der macht so Kochvideos auf Englisch. Und der hat auch immer dieses perfekte, ein Deutscher kann gut Englisch, aber er kann zu gut Englisch, sodass man in dem Versuch, sich gut auszudrücken, merkt, dass es zu geschwollen klingt. Und dieser Deutsche sagt zum Beispiel einmal, can I give you a little unsolicited advice on your solicitation? Und das ist sowas, wo man sagt, ja, das ist natürlich Schwachsinn, so auf Englisch, aber ein Deutscher würde halt so reden. Und das finde ich bei so ein paar da nicht schlecht, dass die so ein bisschen zu übereifrig eigentlich so in ihrem Deutschen sind oder in ihrem Englisch sind, und dadurch wirkt es so besonders deutsch. Also der Film ist total das Klischee, aber in so ein paar Sachen dachte ich, nee, das stimmt. Also genau, man kann nicht mit so einer American Salesperson Aura da versuchen, Weihnachtskugeln zu verkaufen. Man muss so ein bisschen zurückhaltender sein. Das sind, sagen wir mal, Culture Clash Standards eigentlich, das so zu machen. Aber ich war dann doch manchmal überrascht, dass ich dachte, nee, das stimmt eigentlich schon. Bis die dann auf einmal ihre Weihnachtsbräuche rausholen, diese Deutschen, und so crazy drauf sind irgendwie, dass man dann so merkt, aha, hier entsteht wirklich was Interessantes. Also man kommt aus den USA in die Heimat nach Europa und hofft, Anschluss zu finden. Und die Leute sind spröde, aber sie sind nicht spröde in Weihnachten. Denn in Weihnachten haben sie auch 20 Bräuche und 18 Socken, die rumgereicht werden und dies und das. Und wir singen zusammen und die Kinder sind super brav und hey, wollen wir nicht alle volunteeren bei diesem Ding und sowas? Da hat man so gemerkt, ah nee, da sind die Deutschen dann doch
sehr. Weihnachten ist die Sprache, die wir alle sprechen.
Genau, aber so ist ja niemand in Deutschland eigentlich Weihnachten drauf, habe ich das Gefühl, also so krass wie die. Und da habe ich so das Gefühl, das fand ich dann interessant. So da fühlt man sich dann doch auch in diesem Heumat-Korsett in Deutschland wohl, wenn es halt mega übertrieben ist, wie hier Weihnachten gefeiert wird.
Aber ist dieses Gestellste, das du hier dem Deutschen zuschreibst, nicht universell? Ich habe das Gefühl, alle reden viel zu sehr in so Drehbuchseiten. Also man hat sich überhaupt nicht bemüht, das irgendwie zu übertragen in menschliche Kommunikationsformen, sondern man hat ganz stark wirklich das, was auf der Seite steht, und das wird dann auch so, also fast so, wie man manchmal im Theater versucht, den Text sprechen zu lassen, ist hier das Drehbuch viel zu dominant. Ich finde, das habe ich vorhin versucht, so mit dieser Teleshopping-Sprache zu beschreiben. Ich finde, auch Heidi und ihre Familie in den USA reden in so völlig verschraubten, überkomplexen Sätzen, die ich schon sehr irritierend fand. Nicht, dass es so besonders eloquent ist, aber die sind immer ein bisschen zu lang und die sind immer so ein bisschen zu gemacht. Und auch diese Wortspiele, die sie so spontan finden, so, keine Ahnung, Germany likes the Black Forest, you like Black Friday oder sowas. Ja. Das fühlt sich alles
und sie
immer
sagt,
so
ja,
sehr.
Ja, das stimmt.
Nee, da ist ja auch eine tiefe Wahrheit gefunden. Nein, aber ich finde, das fühlt sich alles jetzt nicht wahnsinnig natürlich an. Und nicht, dass Naturalismus hier das große Ziel sein muss, aber ich finde, die bekommen dadurch eine noch höhere Stufe von Artifizialität, als sie es sonst haben würden. Ich finde, das sind schon sehr verschraubte Filme irgendwie.
Ja, ich finde, der Film hangelt sich da so ein bisschen dran lang. Mal hat man so Momente, wo man sich so denkt, so, ach, das finde ich jetzt aber irgendwie sehr authentisch, wie sie das gemacht haben. Und dann gibt es diese Momente, wo man sich denkt, so, okay, sprechen wir jetzt wirklich so oder eben nicht? Und ich fand es tatsächlich, was mich überrascht hatte an dem Film, ist, dass doch vergleichsweise viel Deutsch gesprochen wurde. Also, dass es immer wieder Untertitel gab, dass es immer mal wieder, also Deutsch gesprochen wurde. Und das auch in Situationen, wo ich gedacht hatte, so, ah ja, hier machen sie es auf jeden Fall auf Englisch. Aber dann natürlich auch so am Ende, keine Ahnung, Vater und Sohn unterhalten sich über das Business und erst sind sie auf Deutsch, aber dann switchen sie ins Englische. Das ist natürlich auch für, also natürlich würden die normal nie dann Englisch reden. Da haben sie dann vielleicht gedacht, das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel Untertitel für unser amerikanisches Publikum. Aber das war zum Beispiel sowas, was mir dann noch sehr positiv aufgefallen ist, dass ich echt nicht gedacht hätte im Vorfeld des Films, dass sie so viel Deutsch sprechen werden.
Ich stimmt, der Vater mit dem Sohn redet irgendwann auf Englisch, ne? Am Ende, als sie ihr großes Gespräch haben, so ja, da musste ich so richtig lachen.
Sie machen es sehr punktuell, dass es irgendwie nicht funktioniert, oder? Ich finde, die Postansagen, die dann so 755, 50 oder so, die so ein bisschen das verschlucken, da ging es nicht. Aber die meisten sind halt tatsächlich gute, oder was heißt gute, sind tatsächlich originäre deutsche Schauspieler. Und ja, diesen Wechsel fand ich auch ganz irritierend. Als wäre so, ich habe immer das Gefühl, die Originalsprache ist immer so das Authentische, das Selbst. Also immer, wenn da Lücken sind in der Sprache, in der Kommunikation, fällt man so zurück. Und es gibt ja auch so ein paar Szenen, wo man so nach dem richtigen Wort sucht, nicht nur diesen Holz- und Stolz-Moment, sondern auch, wenn man irgendwie mit der Familie Oppenheimer da am Tisch sitzt, irgendwie. Interessant übrigens, dass die. Moment, heißen sie Oppenheimer? Nicht, dass ich es jetzt verdrehe.
Ich glaube, Oppermanns habe ich mir aufgeschrieben.
Oppermann,
Ja,
genau,
stimmt,
verzeih
Oppermann.
ich. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein bisschen im aktuellen Kontext ein bisschen dramatisch gewesen, aber Oppermann, auch da sucht man ja ab und zu nach dem richtigen Wort und meistens findet man dann aber diesen Moment, wo die dann auf einmal mit ihrer Familie im Kontext ohne irgendjemanden Englischsprachigen anwesend sind, da merkt man, wir als Zuschauer sind schon sehr der große andere, oder? Man muss schon immer auch mit uns kommunizieren und man darf nicht zu so sehr als Figur mit dieser Welt verschmelzen. Also das meine ich vielleicht auch mit dieser Künstlichkeit. Man stellt sich schon sehr dem Zuschauerblick aus, vor allem auch im Schauspiel. Ich finde so ganz krass, wie sie die ganze Zeit immer so ein halbes Lächeln, selbst in den traurigen Momenten, will ihr Gesicht irgendwie so ein Lächeln spielen. Ihr habt das letzte Mal in eurer Hallmark-Folge auch immer über diese Lächeln gespielt und ihr Gesicht zieht es immer so hin, als wären irgendwie noch so Haken angebracht und zwar selbst dann, wenn sie Trauer spielen muss. Das fand ich so ein bisschen irritierend, dass man wirklich so, keine Ahnung, als würde man irgendwo auf so einer Tafel oder irgendwie so einen Abdruck haben, der immer das Lächeln zeigt und alles andere, was man da drüber malt, wird so ein bisschen davon überlagert. Das fand ich irgendwie ganz faszinierend.
Ja, auch wenn sie Verzweiflung spielt, ne? Also wenn sie eigentlich in dem Moment, wenn sie verzweifelt ist, auch dann lächelt sie, aber sie relativiert es dann auch also direkt diese Verzweiflung, indem sie sagt, naja, es geht mir jetzt nicht um das Geld, wenn ihre Sachen da ankommen, sondern es geht ihr um die Menschen, die sie enttäuscht. Und ja, selbst das ist halt eben mit einem Lächeln im Gesicht, obwohl eigentlich gerade die Welt völlig untergeht.
Was macht denn eine gute Hallmark-Schauspielerin aus? Also, was macht eine Lacey Chabert aus? Hier ist es ja Jenna Claire Mason. Und ich habe mich wirklich gefragt, so was definiert die? Was müssen die mitbringen, um da zu funktionieren für dich?
Weil die wurde ja auch schon gescholten in Rezensionen, die ich gelesen habe, glaube ich, auch von Fans, dass man sagt, das ist jetzt schon ein besonders blandes Schauspiel.
Sie wurde vor allem super viel gescholten bei dem, was ich gelesen habe, weil sie diesen günstigen Dienst nehmen würde und das würde ein Craftsman ja nie tun. Es gab da einen Reddit-Thread, da zeigte sich das Publikum sehr erbost, dass sie gerade bei solchen Sachen sparen würde und das wäre ja völlig unrealistisch.
Das ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil Hallmark hat nämlich in diesem Jahr seine erste Casting-Sendung ins Leben gerufen. Nicht für die weibliche Darstellerin, sondern für den männlichen Protagonisten. Es gab eine Castingshow jetzt, Finding Mr. Christmas, wo quasi der nächste Hallmark gesucht wurde. Und die ist, glaube ich, diesen Donnerstag geht die, glaube ich, jetzt zu Ende. Also die müsste jetzt durch sein und der Gewinner davon kriegt eben die Hauptrolle in einem Hallmark-Film. Und das Interessante an dieser Castingshow ist, dass selbst dort relativ schnell klar wird, dass es sehr wenig um Schauspiel geht. Ja, also es geht darum, dass man ein guter Mensch ist. Die haben in jeder Folge, es gibt 8 Folgen insgesamt, in jeder Folge haben die eine Aufgabe in ja, in so Weihnachtssachen. Also die müssen zum Beispiel einmal müssen die verschiedene Sachen verpacken. Also es ist dann halt auch sowas wie ein Dreirad, was man eigentlich nicht anständig verpacken kann, ne? Also die müssen das dann möglichst schön verpacken. In der anderen Folge müssen sie Weihnachtspullis gestalten und die präsentieren. Und dann gibt es immer noch so eine, ja, so eine Star-Aufgabe dazu, also wo sie mal eine Szene mit einem Hallmark-Star spielen müssen oder wo sie ein Fotoshooting mit Welpen machen müssen und sowas. Und das fand ich eben so interessant, weil eben genau da klar wird, so sehr geht es nicht um Schauspiel, sondern es geht wirklich darum, dass man irgendwie, ja, zeigt, dass man bestimmte Werte lebt, ja, das ist, also da wird unglaublich viel auf Familie gesetzt, also es gibt ganz, ganz viele familiäre Stories, die diese Teilnehmer da ja erzählen müssen, und das sind so die Sachen, also man muss mit den Leuten mitfühlen, man muss irgendwie eine Beziehung zu diesen Leuten aufbauen. Und natürlich baut man mehr noch eine Beziehung zu den Leuten auf, wenn man sie immer wieder in diesen Filmen sehen und sie natürlich auch eigentlich immer sehr ähnliche Figuren spielen. Ja, das sind ja immer alles sehr freundliche Figuren, Hilfsbereitschaft wird ganz, ganz groß geschrieben, ne? Also Selbstlosigkeit, Heimatverbundenheit, irgendwie in gewisser Weise, also Glaube wird wenig thematisiert eigentlich, aber irgendwie weiß man trotzdem immer, die glauben an die richtigen Dinge, so nach dem Motto.
Das ist ganz interessant, das erinnert mich sehr an einen der Hallmark-Filme aus diesem Jahr, die ich gesehen habe. Ich habe nämlich Private Princess Christmas gesehen, über wie Prinzessin Violet von Wingravia, die nicht so richtig in ihre Rolle als Prinzessin passen will, die so ein bisschen faul ist und irgendwie nicht so richtig Führungsqualitäten beweist und die dann von ihren Eltern in ein Bootcamp für Reiche geschickt wird, zusammen irgendwie mit so einem Footballer, einem Kryptobetrüger, also so alles so die Elite der Gegenwart und dort genau das lernen muss, weißt du, so emotionale Nähe und Empathie und wie man ein guter Mensch einfach ist. Also das scheint auch so eine Art Metafilm zu sein, die Ausbildung eigentlich zur Hallmark-Hauptfigur in Private Princess Christmas.
Das klingt ganz fantastisch.
Ja, es hat irrsinnige Momente. Sie schleicht sich einmal in das Zimmer ihres Vorgesetzten, um irgendwas zu holen und wird dann von der Mutter in der Webcam erwischt und dann muss sie irgendwie, ist sie schon so halb in dieser Beziehung plötzlich mit drin. Also da ist auf jeden Fall viel von diesem Humor, den ihr beide schon angesprochen habt. Ich finde, der ist auch in Heidelberg Holiday an vielen Stellen, oder? Dieser Humor ist irgendwie so ein bisschen zwiespältig. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gelacht. Gab es für euch Momente, die witzig waren, die funktioniert haben als Gag?
Also das Witzige ist ja auch immer so ein bisschen, dass der Humor ist immer, dass einer noch so ein bisschen gefühlt ein bisschen spießiger noch ist als der andere. Also der eine kann dann noch Deutsch noch ein bisschen besser und die andere ist aber noch ein bisschen mehr bei Weihnachten hinterher, hat man so das Gefühl. Also es ist wirklich so, die zwei spießigsten Menschen der Welt erzählen sich irgendwie einen Joke irgendwie. Also dieser Postbeamte, der so hyperkorrekt ist und der fast ist wie so ein Charakterschauspieler aus einem David Lynch-Film irgendwie oder aus Twin Peaks, den fand ich irgendwie in seiner überdrehten Deutschen ist irgendwie so ganz witzig, aber doch, ich glaube, das fand ich am witzigsten. Es gibt den Moment, als er sagt, irgendwie die Pakete sind noch nicht da und dann sagt sie, soll das ein Witz sein? Und dann sagt er, wenn das ein Witz wäre, dann würde ich erzählen, ein Pinguin kommt irgendwie in eine Bar oder sowas und dann sagt, glaube ich, ihr Freund, hör mal auf mit dem Witz. Genau, und als sie dann am Ende aber gehen, sagt der eine Deutsche noch zu dem anderen auf Deutsch, ich hätte schon gerne noch das Ende des Witzes gehört und geht dann raus. Und das fand ich irgendwie so asozial.
Ich wollte das Ende übrigens auch
dass ich
wissen.
Da lachen muss.
Ich wollte das auch wissen und habe es gegoogelt und man findet keinen Pinguin-Sauna-Witz. Das ist, also, ich glaube, damit ist dann vielleicht doch etwas im deutschen Wesen getroffen, nämlich, dass wir wissen wollen, wie der Pinguin-Sauna-Witz zu Ende geht. Und diese Schweine enthalten uns das vor. Weihnachten ruiniert.
Ich frag mal die KI hier nebenbei.
Ja, aber auch
das habe ich übrigens auch probiert und die Witze da waren auch nicht so gut.
Was? Das gibt's doch. Was hast du denn noch alles gemacht? Wie weit geht deine Recherche?
Ich wollte einfach wissen, was mit dem Pinguin in der Sauna ist, aber die KI-Witze waren alle so, ich wollte euch nur zeigen, wie cool ich bin oder sowas.
Ah, okay. Hast du irgendwo gedacht,
Ja, also ich habe mich eher fast drüber aufgeregt, weil ich gerade diese Postszenen, natürlich irgendwie ist es hier eine Art Werbespot für die Deutsche Post dann, dass die möglichst effizient ist einfach. Aber ich habe das Gefühl gehabt, genau das sind die Szenen, wo eigentlich uns, also das Lachen so reingekloppt werden soll. So, also ich hatte wirklich das Gefühl, die sind eigentlich nur drin, damit wir irgendwie ein bisschen Comedy drin haben. Und das muss auf jeden Fall zum Lachen bringen. Und das war so ein bisschen der Moment, wo ich gedacht hatte, so, okay, jetzt wollen sie es ein bisschen zu dolle. Aber das mit dem Pinguin fand ich dann auch wiederum ganz witzig, dass er da so anfängt, dann einfach drauf loszuplappern, weil das würde auch keiner machen bei der Deutschen Post. Die wollen ja einfach nur dein Paket schnell wiedergeben und gut ist. So, die erzählen ja bestimmt keine Witze.
Aber hat euch das auch überrascht, dass dann nicht der, also die waren ja in Island, die Pakete, und dann in Irland später. Und hat euch das nicht überrascht, dass der Weihnachtsmann dann nicht die Pakete doch noch perfekt zum Weihnachtsmarkt dann bringt? Also ich war richtig geschockt, als die Pakete ankommen und es ist wirklich alles kaputt. Das ist auch eine der lustigsten Szenen für mich dieses Films, als sie diese verschiedenen Pakete aufmacht. Und alle Kugeln, ich glaube außer drei, sind zerbrochen. Also das war schon für einen Hallmark-Film, war das ein krasser Twist für mich.
Ja, es war schon sehr viel Drama, ne? Also dass dann wirklich alles kaputt ist und eigentlich ja ihre ganze Existenz damit, auch wenn sie, wie ich vorhin meinte, dann ja nur sagt, es geht ihr um die Menschen und nicht um sich selbst oder um das Geld. Ja, das war dann schon für Hallmark vielleicht doch ein bisschen dollere Wendung in dem Sinne, obwohl auch das ja eigentlich nicht, weil wir wissen ja von Anfang an, dass das passieren wird. Also es ist ja wirklich so, wir sehen sie, wie sie sich dafür entscheidet, diesen günstigeren Paketdienstleister zu wählen. Und wir wissen ja eigentlich von da an, das wird nicht gut gehen.
Ich finde es halt auf jeden Fall interessant, dass hier schon sehr klar neben der Liebesgeschichte eine andere Dramaturgie enthalten ist. Denn wir sehen ja nun wirklich die Erzählung eines Künstlerromans beziehungsweise eines Bildungsromans. Wir haben zwei Menschen, die irgendwo an der Grenze zwischen Kunst, Handwerk und Kunst agieren und sich fragen, kann ich damit mein Leben gestalten? Kann ich mich dem widmen? Denn sowohl Heidi Heidelberg als auch Lukas ringen ja mit der Frage, sollte das die Grundlage meiner Existenz werden oder bin ich glücklich, indem ich einfach mit dem fortfahre, was ich aktuell tue. Und ich finde, das ist schon für, glaube ich, einen Hallmark-Film vergleichsweise profund, oder? Also ich meine, diese Idee, kann ich mich da irgendwie drin ausdrücken? Und wir sehen ja auch, dass beide so ein bisschen so damit ringen, bin ich vielleicht doch nur Handwerker? Gerade Lukas sagt die ganze Zeit so, ja, ich mache hier eigentlich so meine Stühle, aber in dem Moment, in dem man irgendwo lang geht, erzählt er dann, dass dieses Renaissance-Relief irgendwie ihn inspiriert hat und das soll dann die Erklärung sein, dass sie eigentlich Künstler sind. Und mein erster Gedanke da war, muss es nicht den ganzen Hallmark-Leuten, die da diese Filme drehen, genauso gehen? Also sind die nicht auch immer so an der Grenze zwischen euch? Ich wollte doch eigentlich Kunst machen, aber irgendwie, jetzt bin ich hier am Hallmark-Fließband und so. Also ich habe schon das Gefühl, das ist auch ein Film, mit dem die Leute da vielleicht was von sich selbst erzählen können. Oder ist das jetzt einfach viel zu weit hergeholt? Was meint ihr?
Blinzelt zweimal, wenn ihr raus wollt. Ja.
Also das, was man natürlich sagen muss, ist, dass es bei Hallmark schon sehr oft darum geht, dass man Leidenschaften verwirklicht und das auch beruflich. Ja? Also es geht immer wieder darum, also ob es was Kreatives ist, keine Ahnung, sie ist Fotografin, Malerin oder so. Also ne, Kunst in Hallmark, ihr habt schon gesagt, ist alles super hässlich, ist ein ganz eigenes Thema irgendwie. Aber es geht schon irgendwie darum, Leidenschaften zu entwickeln und die zu verfolgen. Und ganz oft haben wir es ja so, dass die Protagonistin irgendwie die Leidenschaft verloren hat und erst mit dem Zurückkommen in die Heimat, dass sie sich der wieder widmet und eigentlich merkt, ach, das ist es wirklich und daraus will ich jetzt meine berufliche Laufbahn machen und nicht im, so jetzt überspitzt gesagt, kalten Unternehmen in der Großstadt. So. Das heißt, es geht schon oft um Leidenschaften und auch darum, das zu verwirklichen im beruflichen Sinne. Was ich jetzt hier an dem Film ganz interessant fand, beziehungsweise also was mich ein bisschen gestört hat, ist, wie eigentlich respektlos Heidi mit Lukas Kunst umgeht, weil sie findet dann quasi als Lösung für das Problem, dass all ihre Kugeln kaputt sind, benutzt sie dann Lukas Holzschnitzkunst und legt da quasi als Mosaik ihre Kugel mit rein und Splitter, die Kugelsplitter legt sie mit rein und entwickelt dadurch ein neues Bild, aber ja, sie kommt dann zu ihm in die Werkstatt und wie selbstverständlich muss er das annehmen und es ist auch nicht so, also ja, ihre Kunst hat einen Preis und die Leute haben dafür bezahlt, aber seine Kunst hat ja eigentlich auch einen Preis Und das wird irgendwie völlig vergessen, finde ich.
Ich fand das eigentlich ganz niedlich, dass sie dann so zusammenkommen und dann irgendwie selber so, also auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern halt was Neues machen, was auch sehr hässlich ist, aber gut, vielleicht nicht so ganz so schlimm wie ihre Weihnachtskugeln. Aber ich würde ganz gerne nochmal dabei bleiben, weil das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, dass wir einmal gesagt haben, irgendwie diese Frauen, die meistens in den Hauptrollen sind, müssen etwas von sich bewahren. Und suchen aber ja was immer in dieser Heimat. Hier ist jetzt die Heimat dann Europa quasi und irgendwie der Ort, wo der Weihnachtsmarkt ganz besonders schön ist. Was würdest du sagen, Lena, wie wird das immer gemacht in diesen Filmen? Also es kann ja nicht nur sein, ich bin Karrierefrau und dann gehe ich ins Dorf und da sind alle sonderlich super familiär, dann bleibe ich einfach da, denn hier sind alle nett. Sondern was du ja scheinbar gerade sagst, ist das. Oft müssen die dann auch eine Sache, die sie im Berufsleben gut konnten oder sowas, dann da erfüllen in dieser Gemeinschaft. Also man gibt sich nicht komplett auf und ordnet sich komplett dieser dörflichen Gemeinschaft unter, oder?
Nee, also aufgeben tun die sich auf jeden Fall nicht. Es ist mehr so ein sich noch mehr entdecken. Und dann natürlich aber auch den Mut dazu, also durch die neue Partnerschaft zu bekommen. So, also ich glaube, das dient schon nochmal als Unterstützung, beziehungsweise auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, also es ist ja immer, Hallmark-Filme präsentieren uns immer eine Gemeinschaft und das muss gar nicht also es ist gar nicht zwangsläufig die Liebesgeschichte, sondern immer, wir haben immer einen festen Kreis an Menschen, die für die Figur dann wichtig sind. Ja, und die wir immer wieder sehen. Und das kann auch einfach die Kaffeeverkäuferin sein, die ihr jeden Tag den heißen Kakao gibt und selbst die, mit der führt sie Gespräche und das ist also wir kriegen immer ein schönes Gemeinschaftsgefühl präsentiert und dadurch, ja, weil heilt vielleicht auch etwas in ihr, aber dadurch, durch dieses Gemeinschaftsgefühl, können dann eben auch die Leidenschaften verwirklicht werden.
Es sind immer Figuren auf der Suche nach ihrem authentischen Selbst und dieses authentische Selbst wird in der Regel hervorgebracht durch die Resonanz mit so einem Heimatkontext, aber wahrscheinlich vor allen Dingen mit einer Gemeinde. Und ich glaube, man geht deshalb auch oft an fremde Orte, um eben dort etwas für sich selbst zu finden. Also ich meine, hier ist es ja auch vielleicht so ein bisschen so, wie Amerikaner oft irgendwie so auf der Suche nach ihrer europäischen Vergangenheit sind und deshalb machen die da auch alle ganz
Das sehe ich
bescheuert, so
auch, ja.
23 sind mies und sowas, um zu wissen, so ich bin zu 17% irisch und zu 9% keltisch oder sowas. Und das finde ich irgendwie hier auch so ein bisschen drin. Also es geht immer um die Frage, so was verbindet mich mit der Vergangenheit? Das ist vielleicht auch so ein Teil dieser konservativen Dimension des Ganzen, dass ein Mensch nie allein durch das, was er tut und das, was er will, irgendwie definiert sein kann, sondern er muss darin etwas aus der eigenen Vergangenheit, aus der eigenen Ahnenlinie fortsetzen, sonst ist es von geringerem Wert. Also das war zumindest in denen, die ich jetzt gesehen habe, eigentlich immer so, dass es total stark darum geht, auch so ein bisschen so wieder zu entdecken, von was man eigentlich Teil ist. Ob das jetzt diese vingovische Königsfamilie ist oder die jüdische Vergangenheit oder sowas. Oder eben hier, dass man feststellt, okay, Leute haben lange in Deutschland gelebt und hier Stein und Haus und Kunstwerk erschafft. Diese Szene, wo sie es zusammenfügen, finde ich übrigens so, einerseits hat Lena total recht, das ist so ein bisschen schäbig eigentlich, dass Lukas Kunstwerke so ein bisschen gleichgültiger behandelt werden, aber diese Idee, hey, zusammen ergeben unsere Vision, unsere Vorstellung von dem, was wir erschaffen, etwas Neues irgendwie, das finde ich theoretisch eigentlich ganz nett. Ich glaube, in einem anderen Kontext hätte ich das irgendwie als ganz rührende Geste verstanden, wenn, wie Christian schon richtig sagt, das nicht auch wieder so ultra hässlich wäre, was die da zusammen machen. Also die Einzelreliefs sind echt, da einfach diese blöden Scherben drauf zu klatschen, super dumm. Also ich glaube, wenn ich irgendwas für Hallmark gerne ändern würde, ist, dass die einfach ein paar Produktionsdesigner bekommen, die mehr können, als da Weihnachtsbäume aufstellen. Ich fand das ganz lustig in diesem schon angesprochenen Sam Irwin-Interview, sagt er, ja, wir suchen immer nach diesen minimalen Gestaltungen. Gestaltungsmöglichkeiten und ich versuche immer alles so weihnachtlich wie möglich zu machen. Und er sagte, sein Rekord wäre 15 Weihnachtsbäume in einem Shot. Und ich finde, das ist doch was, wonach man streben kann als Künstler.
Was fehlt den Menschen, dass sie diese Filme, also es ist ja, man soll sich ja auch sehen in diesen Figuren, die dann zurückgehen. Sie gehen irgendwie zurück in eine Heimat, aber es ist eine neue, seltsame Heimat, die man noch nicht kennt. Also man geht nicht unbedingt zurück in das Dorf, in dem man aufgewachsen ist, sondern man geht jetzt hier nach Heidelberg, man findet dann die große Liebe, man findet da seine Erfüllung. Es sind schon Filme, die uns von der absurden Entfremdung in der Moderne erzählen, oder nicht? Also wenn wir so immer und immer wieder das sehen wollen und es diesen Markt dafür gibt, muss es doch schon irgendwie, natürlich kann man das nicht immer komplett gleichsetzen, aber uns erzählen von einer Vereinzelung, in der die Leute nicht wissen, was ihr Ort ist und an dem sie auch Probleme haben, den Partner fürs Leben zu finden, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht auch um so die Sehnsucht nach tiefer Verbundenheit vielleicht. Aber natürlich ist das ist halt hier auch alles Comfort-Watching, ne? Also wir wissen hier immer, was wir bekommen. Und man kann sich, also diese Filme hüllen einen ja so ein wie in so einer warmen Decke. Wir wissen, was kommt. Und genau, wir sehen eben diese Verbundenheit, obwohl sie eigentlich nie schauspielerisch so krass dargestellt wird, aber die Geschichten sind es, die uns das irgendwie erzählen wollen. Gleichzeitig geht es aber natürlich auch noch um Anerkennung, also dass man für die Leidenschaften, die man verwirklicht, eine Anerkennung bekommt, eben aus der Gemeinschaft heraus. Also diesen Wunsch nach Gemeinschaft, nach Verbundenheit, der spielt da, glaube ich, schon eine zentrale Rolle.
Hallmark ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Hallmark ist Opium für das Volk. Nein, ich glaube, so in die Richtung geht es tatsächlich irgendwie. Ich meine, so diese Ersatzrituale, etwas finden, das uns in Verbindung setzt mit allen anderen, die sich jetzt schon auch vor 100, vor 200 Jahren vor irgendwelche Bäume oder Ornamente gesetzt haben und vor allen Dingen auch irgendwie so konsumierbare Stimmungen, oder? Also das ist wie, keine Ahnung, manchmal Leute irgendwie Gerüche versuchen in Dosen oder in Potpourri so zu reproduzieren, will man so eine Grundstimmung von Weihnachtlichkeit halt in Filmform pressen und dann so ganz kompensiert in etwas, das man halt in einer Stunde 20 so wegkonsumieren kann. Und man hat dann auch selbst vielleicht irgendwie so eine Spiegelerfahrung. Man sieht, die machen dasselbe, was ich gerade mache und für die geht das alles gut aus. Also ja, ich glaube, das ist wirklich so ritualisierte Ersatzlogik und halt so ein bisschen, also dieser Religionsvergleich vom Anfang geht mir nicht ganz aus dem Kopf. Das scheint mir schon auch irgendwie ein Zugang zu sein. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen naheliegend, weil man heute alles an Popkultur immer so religiös auflädt. Also ob das jetzt Taylor Swift oder sowas ist oder eben Hallmark. Ich glaube, das macht man auch vorschnell, aber ganz abwegig scheint es mir nicht.
Ja, und die Einsamkeit grassiert natürlich das kann man auch auf alles natürlich draufschmeißen. Aber hier wird, weiß ich nicht, so besonders klar. Und ich glaube, das Gruselige ist, dass man vieles davon doch irgendwie abstoßend findet, was man sieht. Und trotzdem gibt es so einen Teil in einem, der sagt, kann ich nicht auch ein Teil dieser Familie in Heidelberg sein? Lena, muss man Heidelberg Holiday gesehen haben?
Nein, muss man nicht. Aber ich glaube, gerade wenn man mal Lust auf einen Hallmark-Film hat oder sich sagt, das sollte man vielleicht mal irgendeinen davon gesehen haben, dann finde ich, ist einfach aus unserer deutschen Perspektive, glaube ich, Heidelberg Holiday einer der witzigsten, die man da gucken kann.
Lukas, was hast du?
Ich weiß nicht. Also man kann natürlich gern nach Heidelberg kommen und da jemanden namens Lukas treffen und der zeigt euch gern auch die Schauplätze des Films und so. Wir können gerne beim Weihnachtsmarkt gehen, ein bisschen Dubai-Wurst essen oder was auch immer da gerade angeboten wird. Ansonsten muss ich sagen, ich fand ihn jetzt nicht so wahnsinnig erhellend. Er hat so zwei, drei lustige Momente und wenn so Sachen wie dieser Anfangsmoment, als da diese Zustimmung an der Wand hängt als Ablehnung, wenn da mehr gewesen, hätte ich, glaube ich, mehr Freude daran gehabt. Anstattdessen möchte ich lieber Private Princess Christmas empfehlen, in dem es Momente gibt, wie diese Prinzessin nimmt in Gebärdensprache, rettet sie irgendwie einen feststeckenden Taubstummen und der hilft ihr dann später für einen Kriegsveteranen aus Desert Storm eine Bank zu reparieren, auf der gerne sitzt. Und das war einfach ein Film, der hat mich irgendwie mehr geflasht. Also wenn ihr irgendwo an Private Princess Christmas reinkommt, da wo am Ende der Kryptobetrüger das Geld an den Neffen der Hauptfigur zurückgibt, dann habt ihr definitiv ein größeres Highlight aus dieser diesjährigen Hallmark-Weihnachtssaison entdeckt.
Ich würde sagen, man muss den auch nicht gesehen haben, aber man muss drei Hallmark-Filme in seinem Jahr, in seinem Leben gesehen haben, hintereinander und die diskutieren mit irgendjemandem. So will es das Gesetz, deswegen kann einer von denen auch der sein. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Lena, hast du noch irgendeinen Hallmark-Film oder so, vielleicht aus der diesjährigen Rutsche zu empfehlen oder irgendeinen anderen, wenn man auf den Geschmack gekommen ist?
Also zwei, die ich tatsächlich selber noch gar nicht gesehen habe, aber natürlich ist Taylor Swift wurde gerade schon angesprochen, hat natürlich auch die Taylor Swift Travis Kelce Romantik Hallmark inspiriert. Es gibt tatsächlich einen Film, jetzt ist mir der Name entfallen, aber der dieses Jahr in zusammen, also mit Kooperation mit den Kansas City Chiefs gedreht wurde. Genau, den gibt es von Hallmark, von Lifetime gibt es aber auch einen Film, der sich direkt an dieser Liebesgeschichte orientiert, nämlich wo eine Sängerin sich in einen Football-Player-Spieler verliebt. Also das vielleicht aus der aktuellen Saison und ansonsten aus dem letzten Jahr. Von
Taylor Swift haben wir wirklich alle nicht genug nach diesem Jahr. Da lohnt es sich dann nochmal reinzuschauen, ja.
Genau. Und ansonsten aus dem letzten Jahr vielleicht einer der interessanteren ist tatsächlich kein Hallmark-Film, sondern ein Lifetime-Film. A Cowboy Christmas Romance, weil da gab es den großen Skandal einer vermeintlichen Sexszene in diesem Film, was vorher medial sehr aufgebauscht wurde, genau, weil diese Filme sind ja eigentlich sehr unkörperlich. Und in diesem Film geht es aber mal ganz kurz, ohne dass wir es eigentlich richtig sehen, zur Sache.
Okay, du hast mich. Gut, danke für diese Tipps und ja. Danke, dass ihr mit mir über Hallmark-Filme geredet habt. Oder Lukas, willst du noch einen empfehlen? Aber du hast ja schon gerade deinen Tipp gegeben.
Also ich habe natürlich gerade schon Private Princess Christmas empfohlen, aber wer auch einen so vage Silvester-mäßigen Film sehen möchte, ich habe vor kurzem den Katastrophenfilm Silent Tokyo von Takafumi Hatano über Bombenanschläge während dem Silvesterfest in Tokio erzählt und so eine Art Variante von sowas wie Stirb langsam 3 mit ganz faszinierenden Katastrophenbildern in Zeitlupe, die ich irgendwie total eindrücklich fand. Also wenn ihr den irgendwo sehen könnt, Silent Tokyo, das ist definitiv auch ein faszinierender Film. Es spielt sogar an Weihnachten selbst, nicht an Silvester. Christmas Eve ist es.
Alles klar, dann haben wir das auch empfohlen. Ich wünsche euch, Lukas und Lena, ein schönes Weihnachtsfest, euch da draußen auch, falls ihr feiert. Und danke, dass ihr mit mir über Hallmark-Filme und Heidelberg Holiday gesprochen habt.
Ja, sehr gerne. Ich habe viel gelernt. Frohe Weihnachten.
Ciao.
Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Film des Jahres. Bis dahin. Ciao.
Wer wird gewinnen? Tschüss.